Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zur 41. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Unser Bürgerfunkformat geht alle 4 Wochen freitags von 18.03 bis 19 Uhr auf Sendung und wirft auf Bereiche, die mit Prävention und Gesundheit zu tun haben, gerne einen kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin. Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner bin ich für die nächsten 57 Minuten sendeverantwortlich und spreche mit ihm in freier Meinungsbildung über Dinge im Gesundheitswesen, die ich durchaus diskussionswürdig finde und die in meinen Augen einer näheren Betrachtung bedürfen. Denn, wie heißt es so schön, unser höchstes Gut ist die Gesundheit. Und das ist ein Thema, das für jeden Menschen wichtig sein sollte. Die Inhalte unserer Sendung sind sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und können durch Quellennachweise belegt werden. Die Gesunde Stunde dient also der Bereitstellung von Informationen und Inhalten, aus denen sich alle Hörerinnen und Hörer eine eigene Meinung bilden sollten, da wir medizinisch interessierte Laien und keine Fachleute sind. Wer unser Magazin seit fast 3 Jahren verfolgt, weiß, dass unser Team sich auch nicht scheut, über kontroverse Themen zu sprechen. Dabei geht es nie darum, zu verunsichern, sondern einen Denkanstoß zu geben, dass es immer 2 Seiten in jeder Diskussion geben kann. Es ist mir außerdem bewusst, dass ich mit meinem Kollegen Uwe Altschner jeden Monat einen schwierigen Spagat zwischen Mainstream-Journalismus und anders gearteten, nachweisbaren Studien und Quellen aus der ganzen Welt hinlege. Aber eins steht für mich über allem: die Gesundheit meiner Familie und aller Menschen, die mir nahestehen. Das ist mein Antriebsmotor, der mich auch weiterhin kritisch und aufmerksam in Sachen Gesundheit antreibt, neugierig bleiben und weitermachen lässt. In der heutigen Ausgabe der Gesunden Stunde geht es um den österreichischen Dokumentarfilm Eine andere Freiheit, der sich dem Reizthema der Covid-19-Impfungen von Kindern und Jugendlichen widmet und seit fast 14 Tagen für Sprengstoff in den Medien sorgt. Fachmediziner, Psychologen, Politologen und Medienkenner melden sich darin zu Wort. Wir haben uns den Film angesehen und sprechen nach unserem ersten Musiktitel I Will Not Be Leaving Quietly über den heiß diskutierten Inhalt. Bis gleich. God bless you. Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt am Mikro Sigi Obergräfenkämper nicht nur alle Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, sondern auch meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Hallo Uwe, herzlich willkommen und danke, dass du mir auch heute wieder mit deinem breit gefächerten Interesse an Gesundheitsthemen zur Seite stehst.
Hallo Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Der österreichische Dokumentarfilm Eine andere Freiheit will inhaltlich die unterschiedlichsten Positionen und wissenschaftlichen Informationen zum Thema Covid-19-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen beleuchten und sorgt seit knapp 14 Tagen für sehr unterschiedliche Reaktionen. Wir haben uns den Film angeschaut, möchten darüber sprechen und spielen dazu auch O-Töne ein. Gleich im Vorspann von Eine andere Freiheit wird eine Aussage der CDC, Centers for Disease Control and Prevention, eingeblendet, die besagt, die Überlebensrate bei Covid-19 von Kindern unter 18 Jahren beträgt ohne medikamentöse Behandlung 99,998%. Ich erwähne diesen durch Quellen belegten Hinweis, weil ich ihn für unser heutiges Thema als sehr wichtig befinde. Und los geht's mit zwei kurzen Ausschnitten, in denen prominente Eltern, Til Schweiger und Nina Poll, ihre Sorgen bezüglich der Impfung bei Kindern aussprechen. Anschließend lassen wir noch Dr. David Martin, Facharzt, in einem O-Ton zu Wort kommen.
Für Kinder ist dieser Virus absolut harmlos. Und die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für entsetzlich. Entsetzlich finde ich das. Das andere Schlimme ist eben die Gesetzesänderung, die praktisch unser Grundgesetz mehr oder weniger außer Kraft gesetzt hat. Und damit werden ja jetzt die Leute praktisch erpresst oder verführt, indem man sagt, ja, wir geben euch einen Teil eurer Grundrechte, die wir ja eigentlich aufgrund der Verfassung, die kann man uns eigentlich nicht nehmen. Aber dann könnt ihr wieder reisen, dann können die Kinder auch wieder zu Oma gehen, ohne Angst.
Ich bin der Meinung, ich habe als Mutter die Verantwortung dafür, mein Kind vor Aktionismus der Politik, um eine Scheinsicherheit zu gewährleisten, zu schützen. Ich bin nicht bereit, mein Kind für dieses Experiment zur Verfügung zu stellen.
Und bei Covid-19 ist es überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es für die Kinder und Jugendliche besser ist, durch die Impfung eine Immunität zu erwerben, die nur gegen ein Epitop ist, die nur gegen das Spike-Protein ist, als eine natürliche Immunität zu erwerben, die gegen viele Proteine des Virus gerichtet ist. Und die jetzige Zulassungsstudien oder die Studien, auf denen die Zulassung basieren, die mit 1.131 Kindern, Geimpften, also 12- bis 15-Jährigen, gearbeitet haben und nicht einmal alle ausgewertet haben, sind uns keine Basis, um etwas über die Sicherheit zu sagen.
Uwe Dr. David Martin äußert ja gerade explizit in seinen O-Tönen, dass eine Sicherheit durch diese Impfstoffe nicht gewährleistet kann. Er spricht von Proteinen, dem Spike-Protein unter anderem. Ich verstehe das, diesen Zusammenhang nicht so ganz. Auf was weist er denn hin? Was ist denn das Besondere an diesen Impfstoffen?
Also das Besondere an diesen Impfstoffen ist tatsächlich, dass hier nur eine einzige Stelle, ein einziger Punkt des Virus als Angriffsziel für den Impfstoff gewählt worden ist, und zwar ausgerechnet der gefährlichste Punkt des Virus. Das Virus kannst du dir vorstellen wie einen runden Körper, ein Ball, das wird ja oft auch so dargestellt, dieses runde Ding mit dieser kronenförmigen Corona eben, mit diesem Schein. Das heißt, das ist eine große Oberfläche und da sind ganz viele verschiedene Punkte auf dieser Oberfläche vorhanden. Und ein Impfstoff kann gegen alle möglichen Teile dieses Virus letztendlich gezielt werden, denn es werden ja Antikörper trainiert bzw. Antikörper erzeugt, die auf eine bestimmte Stelle, die sie wiedererkennen sollen, dann reagieren. So, und nun hat man sich hier entschieden, ausgerechnet das Spike-Protein, eben diesen Stachel, der nach oben raussteckt, zu nehmen. Der ist gleichzeitig auch das gefährlichste Teil dabei. Denn das ist das, was der Virus benutzt, um in unsere Zellen einzudringen. Und gleichzeitig aber auch, das ist durch vielerlei Studien inzwischen auch gezeigt worden, ist dieses Virus selber, dieses Epitop, ist eine Einheit, die ihrerseits schon Schäden verursacht. Also nicht nur das Virus insgesamt, wenn es sich vervielfältigt in unseren Zellen, sondern dieses Spike-Protein löst beispielsweise Blutgerinnung aus. So, nun wird dieses Virusteilchen durch eine genetische Information in den menschlichen Zellen überhaupt erstmal erzeugt. Und das ist das, was hier bei diesem Impfstoff passiert. Also es ist kein normaler Impfstoff, darüber haben wir auch schon gesprochen, wo ein Teil des Virus abgetötet wurde und dann verarbeitet wird, injiziert wird und dann die Reaktion erzeugt, sondern es ist eine genetische Information, die erst in unseren Zellen entpackt werden muss, dann dazu führt, dass dieses Antigen erzeugt wird und daraufhin dann unser Immunsystem reagiert. So, und was der Dr. Martin hier sagt, ist, dass es erstens ungewöhnlich ist, dass so eine neue Plattform, das sagt auch die Nina Poll da vorher auch, eine solche neue Plattform gewählt worden ist. Nun sei es drum, das ist jetzt entschieden worden, aber man hat dann ausgerechnet dann noch dieses Spike-Protein, also sprich die gefährlichste Stelle des Virus genommen, anstatt irgendeine andere Stelle, die auch hätte genommen werden können. Und das ist der Punkt, der hier jetzt dann gefährlich ist, wenn eine Studienlage auf relativ wenigen 1000 Kinder ist überhaupt keine große Zahl, denn das würde bedeuten, jetzt mal stell dir vor, ein kleiner Ort, ja, da sind 10.000 Einwohner, sind 3.000 Kinder und eine Schädigung von einem pro 1.000 wäre schon fatal. Das heißt, wenn in einem Ort ein Mensch, ein junges Kind zu Schaden käme, ja, dann ist das etwas, was natürlich den ganzen Ort schrecklich betreffen würde. Aber mit einer solchen Größenordnung von nur 1.000 untersuchten Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Häufigkeit überhaupt auffällt, schon eingeschränkt. Das heißt, eigentlich müsste man mit viel mehr Teilnehmern eine solche Untersuchung machen, damit sich seltene, aber eben tragische und schwerwiegende Folgen dann auch zeigen können. So, also das Problem ist hierbei, dass es eine sehr begrenzte Anzahl von Probanden, also von Teilnehmern an der Studie gewesen sind, über einen sehr kurzen Zeitraum, nur 2 Monate überhaupt. Und daraufhin dann hat man gesagt, okay, wir haben nichts Schädliches bewirkt, deswegen muss es sicher sein. Und da sagt der Dr. Martin, das ist überhaupt gar keine zwingende Konsequenz daraus. Es kann nämlich sein, dass es entweder für die seltenen, aber schwerwiegenden Folgen tatsächlich gerade mal unter der Schwelle der Sichtbarkeit gewesen ist. Hätten wir 2.000 oder 3.000 Kinder geimpft, hätte es viel einfacher erkannt werden können. Oder 10.000 oder 100.000. Das sind jetzt mal die Größenordnungen, die man da auch denken kann. Nein, man hat jetzt 2.000 Kinder genommen, davon 1.000 geimpft, 1.000 Placebo. Und dann hat man eben nur eine relative Wahrscheinlichkeit, dass sich überhaupt was Seltenes zeigt. Aber was selten ist, eben ist in einer solchen Größenordnung dann doch schon wieder relevant, weil 1 pro 1.000 ist ein sehr, sehr hoher Anteil von Schädigungen durch die Impfung. Und diese Aspekte hat man bei diesem neuen experimentellen Impfstoff, wo man sich nicht darauf stützen kann, zu wissen, ja, man weiß aus früheren Impfungen, dass dieses oder jenes dann da zu erwarten ist. Das gilt hier nicht, weil das hat man so noch nie gemacht. Und das ist insbesondere dann für Kinder, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, die ihre ganze Gesundheit erst entwickeln, ihre gesamte natürliche Persönlichkeit erst entwickeln, ist das natürlich sehr viel schwerwiegender, als wenn man jemanden Erwachsenes nimmt, der im Zweifelsfall schon sein Leben gelebt hat und da auch mehr oder weniger ein persönliches Risiko für sich selber abschätzt und sagt, okay, das will ich nicht eingehen, deswegen lasse ich mich impfen. Das wäre okay. Aber hier Kinder impfen zu lassen, obwohl man so wenig weiß, ist tatsächlich sehr fahrlässig.
Uwe, liege ich damit falsch, wenn ich behaupte, dass wir alle Teil eines Zulassungsprozesses sind?
Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber wir sind alle Teil eines Menschenversuchs. Also die Impfstoffe sind ja nach wie vor in der Erprobung. Das heißt, diese Studien, die laufen bis 2023, sind sie terminiert, um dann überhaupt erstmal zu bewerten, was dann dabei herauskommt. Und insofern sind alle, die sich jetzt hier impfen lassen, Teil dieses Menschenversuches, dieses Versuches an Menschen, was ein unerhörter Vorgang ist. Ethisch höchst fragwürdig, auch das sind Aspekte, die viele Experten, Wissenschaftler, Ethiker angesprochen haben. Und trotzdem wird das hier gemacht, weil wir uns dem Dogma unterwerfen, dass es etwas ganz Schlimmes sei. Und du hast ja gerade die Zahlen noch eingangs erwähnt. Für Kinder ist diese Corona-Infektion eben tatsächlich nichts Schlimmes, weder für sie persönlich. Es erkranken sehr wenige, sehr, sehr, sehr wenige, daran fast keine Kinder schwerwiegend. Und für Kinder als Übertragungsrisiko ist es auch zu vernachlässigen, weil Kinder sind nicht die Superspreader. Das haben auch schon die Studien alle klar gemacht.
Danke, Uwe, für die ersten Informationen. Wir unterbrechen unsere Sendung mit dem nächsten Musiktitel When the Children Cry von den White Lines und sind gleich wieder für Sie da. In der gesunden Stunde sprechen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper weiter über den Inhalt des neuen Dokumentarfilms Eine andere Freiheit, der sich kritisch mit Covid-19-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt und in dem etliche Mediziner und Menschen aus anderen Fachbereichen zu Wort kommen und wir aus dem Film O-Töne einspielen. Uwe Til Schweiger spricht über Nebenwirkungen nach der Impfung bei seiner Tochter, über das Geschäft mit der Angst, nennt Kontergan und Schweinegrippe und danach redet auch Kinderarzt Dr. Hirte von Nebenwirkungen im O-Ton aus dem Film.
Also erstmal muss ich generell feststellen, dass ich in keinster Weise ein sogenannter Anti-Vaxxer bin, ne? Also ein Impfgegner. Also meine Kinder sind alle geimpft. Ich habe mich auch jedes Jahr gegen die Grippe impfen lassen, bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass das eigentlich gar nichts bringt, außer der Pharmaindustrie. Und ich habe damals bei der Schweinegrippe, weil ich eben auf diese Panik mache, es gibt ja diesen ganz tollen Film von Arte, das Geschäft mit der Angst. Wenn man sich den Film anguckt, dann ist das wie der Vorläufer von der jetzigen Pandemie. Und ich habe damals halt meine Kinder alle gegen mich natürlich selber auch Schweinegrippe impfen lassen. Und mit dem Ergebnis, dass eine meiner Töchter die Narkolepsie hat, also die hatte immer so Probleme mit dem Schlafen und so, hat nachts nicht geschlafen, war tagsüber müde. Und dann haben wir sie ins Schlaflabor gebracht in Hamburg und die haben dann nach 3 Tagen festgestellt, dass sie die Narkolepsie hat, also die Schlafkrankheit. Und irgendwann habe ich dann erfahren, dass das eben im Zusammenhang mit dieser Impfung, also, und das war natürlich für mich furchtbar, weil ich habe mich damals nicht informiert, ich habe das alles geglaubt, dass da eine riesentödliche Pandemie auf uns zukommt und habe meine Kinder schützen wollen mit dem Ergebnis, dass ich also eine meiner Töchter geschädigt habe und das verzeihe ich mir eigentlich gar nicht.
Wir wissen über die Nebenwirkungen dieser Impfstoffe extrem wenig. Wir wissen, dass sie viele Akutnebenwirkungen machen, also dass man oft krank wird nach der Impfung. Einfach so eine Art grippaler Infekt mit Muskelschmerz, mit Kopfweh, mit Fieber. Wir wissen, dass es allergische Reaktionen gibt, die nicht so selten sind. Also einer von 5.000 bis 10.000 kriegt eine schwere allergische Reaktion. Und es gab ja in den Studien schon auch neurologische Impfreaktionen, also Gesichtsnervlähmungen und Lähmungen im Wirbelsäulenbereich. Aber was später kommen könnte, davon wissen wir nichts.
Als Historiker und medizinisch interessierter Mensch, was wurde denn damals, wo Kontergan und Schweinegrippe angesprochen sind, übersehen?
Ja, das sind Beispiele von tragischen Folgen menschlicher Selbstüberschätzung. Anders kann man das nicht nennen. Also das heißt, Selbstüberschätzung insoweit, da waren sicherlich aufrichtige Forscher und Mediziner, die gesagt haben, gegen dieses oder jenes, da lässt sich was machen, da kann man was tun. Kontergan ist ein Medikament gewesen, also kein Impfstoff, ist ein etwas anderes gelagerter Fall. Da allerdings ist es insofern auch dann wiederum doch nicht so falsch, weil das ist ja etwas, was durchaus auch Anführungszeichen prophylaktisch genommen wurde. Ich glaube, das war, was Schmerzmittel angeht und so. Das heißt, da hat man schwangeren Frauen gesagt, sie könnten das bedenkenlos nehmen, wenn sie Kopfschmerzen hätten. Und es hat dann dazu geführt, dass sich Missbildungen bei den Föten dann gebildet haben. Und das heißt, diese Kinder sind dann ohne Gliedmaßen, ohne Arme meistens geboren worden. Und das ist ein tragischer Fall gewesen. Der ist dann auch irgendwann gestoppt worden. Aber es hat sich da gezeigt, dass es tatsächlich auch weitreichende Verwicklungen zwischen Politik und Wirtschaft gegeben hat. Genehmigungsverfahren sind nicht sorgfältig ausgeführt worden. Das betraf damals die Adenauer-Regierung. Also lange, lange ist es her. So, bei der Schweinegrippe ist es was anderes. Da gab es einen Impfstoff von der Firma GlaxoSmithKline und der ist damals, weil die Schweinegrippe ja auch ganz, ganz, ganz schlimm gewesen sein sollte oder als solche angekündigt wurde, wurde dann auch sofort eine Pandemie ausgerufen. Und wenn Pandemien ausgerufen werden, dann sind tatsächlich Länder oftmals verpflichtet, aufgrund der vertraglichen Beziehungen, die sie mit bestimmten Herstellern haben, diese Vorsorgeverträge dann auch auszuführen. Und das heißt, dann wurden Bestellungen ausgelöst für Impfstoffe und dann wurden diese Impfstoffe letztendlich ja auch verimpft. Und dabei ist dann letztendlich zutage getreten, dass bei eben dieses Beispiel von seltenen, aber dann sehr schwerwiegenden Fällen, das war also eine relativ seltene Nebenwirkung, aber eine häufige Nebenwirkung insofern dann doch, weil bei einer großen Anzahl von Impfungen dann so etwas passiert. Das hat Kinder betroffen, hat aber auch Erwachsene betroffen. Also Narkolepsie ist eine Erkrankung, bei der dann plötzlich unvermittelt Müdigkeit eintritt und die Menschen tatsächlich fast anfangen einzuschlafen oder tatsächlich auch einschlafen. Und Til Schweiger hat das für seine Tochter beschrieben, dass eine seiner Töchter nach der Impfung, die er in gutem Glauben zur Abwendung einer schweren Infektion, die nachträglich ja dann doch nicht so schwer war, dann sie hat impfen lassen. Eine der Töchter hat dann diese Krankheit entwickelt und das hat ihn bis heute mit Selbstzweifeln und Vorwürfen letztendlich dann auch zurückgelassen. Und das ist eine Geschichte, wenn da ein Journalist, wie du vorher zitiert hast, eingangs von der Stuttgarter Zeitung, da so etwas schreibt, hat man, habe ich kein Verständnis dafür. Das ist einfach dummes Geschwätz. Das ist im Zweifelsfall tatsächlich auch bestellte Schreibe, muss ich mal ganz deutlich so sagen, weil da sind persönliche Schicksale betroffen und da verbietet es sich so drüber hinwegzugehen. Das ist zynisch. Also das heißt, es sind sehr schwerwiegende Folgen. Und genau darauf weist ja auch der Dr. Hirte hin, weil wir da nicht wissen, was hier auf uns zukommt. Und wir haben es eben mit, das hatte ich auch eingangs erwähnt, mit diesem Aspekt zu tun, dass wir hier nicht nur einen Teil des Virus genommen haben, um davon Antikörper zu bilden, damit das Virus hinterher bekämpft wird vom Immunsystem, sondern ausgerechnet unseren Körper jetzt instruiert, das gefährlichste Teil des Virus, das Spike-Protein, was selber eine zytotoxische Wirkung hat. Auch dafür gibt es verschiedene Belege in den Studien. Dieses Spike-Protein wird nun von den Zellen erzeugt und eben auch dann im Zweifelsfall in Kinderorganismen gespritzt, die sich aber gerade erst entwickeln. Und da das etwas ist, was beispielsweise die Blutgerinnung betrifft, das Spike-Protein des Coronavirus, das führt dazu, dass die Blutgerinnung anspringt und damit eben Blutgerinnsel entstehen. Und beispielsweise, das ist ja auch schon oft besprochen worden, das Thema Fruchtbarkeit. Diese Gewebe, die da betroffen sind, also insbesondere jetzt auch die weiblichen Geschlechtsorgane, Fruchtbarkeitsorgane, die sind hochgradig durchblutet. Und wenn sich dort im Zweifelsfall sozusagen eine Anreicherung von Spike-Proteinen zeigen sollte, was es ja in den Studien, die aus Japan bekannt geworden sind, für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff tatsächlich auch der Fall ist, dass sich dort diese gespritzten Substanzen dann in den Geschlechtsorganen wiedergefunden haben, dann ist das bedenklich, weil es könnte dazu führen, dass dort in sehr hochsensitivem Gewebe Mikrogerinnsel entstehen und dort Schädigungen hervorrufen, die im Zweifelsfall erst sehr viel später dann auftreten. Und das ist ein Aspekt, den man überhaupt nicht absehen konnte bei der Kurzfristigkeit der Studien, die man bisher angestellt hat, wie gesagt, 2 Monate.
Uwe, was mich nachdenklich und gleichzeitig ärgerlich macht, ich lasse es jetzt mal raussprudeln. Warum werden keine Nebenwirkungsdateien auf einer Plattform beispielsweise beim RKI festgehalten und untersucht? Müsste ich für solch eine Datei auch eine Notfallzulassung beantragen? Thrombosen, mögliche Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, du hast es gerade erwähnt, und so weiter und so fort. Jeder, der eine Impfung bekommt, müsste an einer Nachverfolgungsstudie teilnehmen. Ich will nichts katastrophisieren. Auch wenn ein kerngesunder Freund nach der ersten Impfung den Bluthochdruck nicht mehr in den Griff bekam und ich auch andere Beispiele nennen könnte. Aber ich verstehe es nicht, warum solche Dateien nicht angelegt oder erhoben werden und warum so wenig über Nebenwirkungen publiziert wird.
Also wir müssen jetzt hier 2 Dinge auseinanderhalten. Das eine ist tatsächlich solche Meldungen, die wird in diesem Fall das Paul-Ehrlich-Institut, nicht das RKI, also das ist ein anderes Institut, aber es ist auch eine Regierungsbehörde. Das Paul-Ehrlich-Institut würde das sammeln und tut es ja auch. Und die Frage ist, was wird da gesammelt, von wem wird was gemeldet? Es findet tatsächlich nur eine mehr oder weniger freiwillige Meldung statt. Und da wir hier in Studien sind, müsste es, und das sagen ja viele Ärzte, viele Wissenschaftler eben, müsste es tatsächlich eine Einzelfallnachverfolgung aller Studienteilnehmer geben. Die gibt es so nicht, in denen dann beobachtet werden könnte, was passiert. Wir haben ja sogar den Aspekt, dass erstmal was die Erwachsenen angeht, diese Studienteilnehmer die das Placebo erhalten haben, jetzt nachträglich schon geimpft sind. Das heißt, man kann jetzt gar nicht mehr nachträglich feststellen, ob es gegebenenfalls spätfristige Folgen gibt, weil die, die ursprünglich das Placebo bekommen haben, an denen man es hätte feststellen können, dass sie es nicht haben, haben nun auch den Impfstoff bekommen, weil angeblich ethisch das nicht vertretbar gewesen sei, denen einen Anführungszeichen wirksamen Impfstoff vorzuenthalten. Das ist tatsächlich eine Perversion, muss man glaube ich so sagen, weil nochmal, wir sind mitten im Verfahren und das wird jetzt schon festgestellt, dass etwas unschädlich sei, woraus der ethische Aspekt abgeleitet worden ist, dass man nun auch dann den Placebo-Gruppen diese Impfung geben müsste. Aber es ist da ja noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, man weiß noch gar nicht, ob es tatsächlich so folgenlos blieb. Und somit hat man aber jetzt die Möglichkeit, das zu erkennen, nachträglich, ich sage jetzt mal, willkürlich zerstört. Das ist eine Tatsache, die auch wenigen Menschen bekannt ist, weil man hätte tatsächlich, um dem Studiencharakter Rechnung zu tragen, mindestens diese Teilgruppe der Placebo-Empfänger, die sich ja auch dafür bereit erklärt hatten vorher, hätte man über einen längeren Zeitraum beobachten müssen, auch meinetwegen 4-5 Jahre, dann kann man sagen, okay, wie sieht es denn mit denen aus, die das damals nicht bekommen haben? Das ist gar nicht mehr möglich und deswegen geben wir uns hier eine Illusion hin, dass wir darauf vertrauen müssen, es sei etwas sicher, was qua Definition nicht als langfristig sicher bewertet werden kann, da die entsprechende Zeit noch gar nicht abgelaufen ist, was man auch nicht durch diese berühmten Teleskopierungen, von denen ja unter anderem der Herr Gates da gesprochen hat, die können das gar nicht auffangen, weil man kann diesen Ablauf, der in deinem Körper stattfindet, den kann man nicht teleskopieren, das kann nur die Zeit zeigen. Und da haben wir eben jetzt mutwillig die Grundlage der Erkenntnis zerstört, indem wir diese Gruppe schon geimpft haben. Wenn das gleiche bei Kindern passiert, dann wird es natürlich noch fragwürdiger. Aber wir haben eh schon Anlass, Kinder überhaupt gar nicht erst in eine solche Situation zu bringen, weil sie, wie gesagt, kein persönliches Risiko haben oder jedenfalls ein sehr, 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 sehr geringes. Und damit eben auch die Frage, kann man es verantworten, einem gesunden Menschen etwas zu geben in der Absicht, dass er gar nicht krank wird, wo er ohnehin kein hohes Risiko hat, krank zu werden. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Danke, Uwe. Nach unserem nächsten Musiktitel Bad Moon Rising von CCR sprechen wir weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, in der gesunden Stunde spricht Sigi Obergrevenkämper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über den neuen Dokumentarfilm Eine andere Freiheit, in dem es über das Impfen von Kindern und Jugendlichen geht, uns gleichzeitig auch einen Spiegel vorhält, welche Auswirkungen das Thema auf unsere Gesellschaft hat.
Ich bin Diabetologe. Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen zu mir mit der Vorstellung, dass sie Risikopatienten sind. Kaum einer sagt ihnen, dass Typ-1-Diabetes kein Risikofaktor ist für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Kinder mit Asthma fühlen sich oft als Risikopatienten. Kaum einer sagt ihnen, dass sie laut unseren bisherigen Studien das nicht sind. Und das ist sehr wichtig, weil ein Sechste aller Kinder, ein Viertel aller 12- bis 15-Jährigen haben chronische Erkrankungen. Und es ist wichtig, Ihnen zu sagen, ganz wenige von euch, die chronische Erkrankungen haben, haben ein erhöhtes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung.
Wir wissen, dass Kinder viel seltener an Atemwegserkrankungen schwer erkranken. Aber auf der anderen Seite ist es sehr wichtig, dass die Kinder ihr Immunsystem sozusagen trainieren und mit vielen Erregern in Kontakt kommen, damit sie dann mit Antikörpern und T-Zellen gestärkt in das Leben gehen können.
Uwe, O-Ton haben wir gerade gehört. Selbst Kinder mit Vorerkrankungen wird laut Aussage der beiden Ärzte, die wir gerade gehört haben, keine Impfung empfohlen, da kein erhöhtes Risiko besteht, an Covid-19 zu erkranken. Warum sollten dann gesunde Kinder geimpft werden? Was macht denn das für einen Sinn?
Ja, also Sigi, das ist ein heißes Thema. Die Gemüter sind erhitzt und insofern ist das was, wo wir versuchen wollen, ein bisschen Aufklärung in die Debatte hineinzubringen. Tatsächlich wird, wenn ich es richtig verstanden habe, die Empfehlung, Kinder oder die Freigabe, Kinder zu impfen und da dann letztendlich auch im Zweifelsfall dazu zu raten, wird damit begründet, dass die Kinder ansonsten, also psychosoziale Folgen zu erleiden hätten. Das heißt, um ihnen ein normales Leben zu ermöglichen, was sie nicht hätten, wenn sie nicht geimpft würden, weil sie dann Außenseiter seien, weil sie nicht Anführungszeichen sicher sein könnten, dass sie kein Risiko hätten, werden sie jetzt sozusagen geimpft. Das ist eine sehr, 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 sehr indirekte und sehr, sehr bemühte Argumentation meiner Meinung nach.
Ja, da möchte ich gerne noch was zu sagen. Es wird ja den Kindern oft sprachlich eingeimpft. Impfen ist nicht nur zum eigenen Schutz, sondern geschieht auch aus Solidarität vor anderen. Lasst euch impfen, dann steckt ihr Oma und Opa nicht an, die alt und krank sind. Oder umgekehrt, Opa, lass dich impfen, wir haben solche Angst, dass du sonst stirbst. Ja, und wenn ich dann noch den Slogan vom DRK sehe und höre, der da wirbt mit Impfen ist Liebe, dann fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Ich meine, vielleicht sollten wir noch einmal darüber sprechen, dass ich mich trotz Impfung anstecken oder womöglich noch anstecken noch für andere werden kann. Ärzte in dem Film sagen ja außerdem ganz klar, Kinder sind keine Infektionstreiber und das Risiko bei Kindern an Covid zu sterben ist sehr gering. Nochmal, erklär mir dann mal den Sinn dahinter.
Also tatsächlich ist es so, dass wir hier, das ist auch in dem Film eine Szene, da haben wir eine Protagonistin, die sagt, also wenn es etwas wäre, was wirklich ernsthafte Folgen hat, dann hätten wir es schon längst gemerkt. Das heißt, es wurden ja zu Anfang der Pandemie wurde ja gesagt von Politikern, jeder wird bald jemanden kennen, der an Covid-19 verstorben ist. Das ist tatsächlich, jedenfalls in meinem Umfeld, nicht so, aber inzwischen kennt jeder jemanden oder fast jeder jemanden, der nach einer Impfung teilweise sehr schwere Nebenwirkungen hat. Du hast gerade deinen Bekannten erwähnt mit dem Bluthochdruck. Wir haben auch im persönlichen Umfeld mehrere Fälle, auch sogar von tödlichen Zwischenfällen nach einer Impfung im direkten zeitlichen Zusammenhang. Und das ist etwas, was sehr, sehr tragisch ist, weil für diese Beteiligten, die ja ursprünglich keine Impfgegner waren, weil sie sich haben gutwillig und gutgläubig impfen lassen, sind inzwischen jetzt Fragen aufgetaucht, die, wenn sie sie stellen, dann ihnen den Vorwurf einhandeln, sie seien Impfgegner. Und das ist natürlich pervers. Das ist einfach etwas, was man mal berücksichtigen sollte. Hier gibt es tatsächlich Aspekte, die sollten uns sehr nachdenklich stimmen. In dem Film wird von der Frau ja gesagt, wenn es ernsthaft wäre, dann brauchst du auch keinen Werbespot, der dir den Fallschirm anpreist, sondern du weißt sofort, wenn die Kiste abschmiert, dann willst du den Fallschirm anlegen, weil du weißt, was Folgen es hat. Und hier wird mit großem Aufwand wird jetzt hier Werbung gemacht dafür, auf sehr bedenkliche Weise. Impfung ist Liebe. Also wie gesagt, das müsste man mal begründen, was dahinter die Logik sein soll. Ganz klar ist es so, dass wir einen hohen Druck haben, auf die Leute sich impfen zu lassen. Und ich möchte jetzt hier einfach mal einen Aspekt einbringen, der auch nicht ganz ohne ist. Du hast es erwähnt mit der Frage des Schutzes. Ich habe hier eine Dokumentation, eine Handreichung aus einem Klinikum. Das sind die Regiomed-Kliniken, die tatsächlich an ihre Mitarbeiter eine Handreichung gegeben haben, in der es wörtlich heißt, aus gegebenem Anlass wird seitens der Geschäftsführung und der Leitung des Hygienemanagements ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch eine abgeschlossene SARS-CoV-2-Impfung nicht vor der Infektion mit diesem Virus schützt. Auch die immer wieder aufgestellte Behauptung, dass Geimpfte weniger ansteckend seien, ist schlicht falsch. Noch einmal, das sind die Regiomed-Kliniken, die diese Handreichung an ihre Mitglieder gegeben haben. Wenn das so ist, und dafür gibt es auch wissenschaftliche Hinweise, dass die Geimpften nicht mal weniger ansteckend seien, was dann noch von politischer Seite oftmals als Schutzbehauptung angeführt wird, dann fragt sich tatsächlich, warum dann dieser ganze Druck? Und dann kommt man zu Aspekten, die auch einen fast schon wiederum an den Rand der Verschwörungstheorie führen. Wie gesagt, da muss jeder seine eigenen Nachforschungen anstellen und da will ich auch gar nicht spekulieren, aber das hier ist ein Faktum und das ist eine Information, die, glaube ich, auch nicht so allzu viele Leute bisher kennen.
Und ich finde, unser nächster Musiktitel passt da wunderbar zu This Has Gotta Stop von Eric Clapton. Den hören wir uns jetzt mal an.
This time's gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door.
Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßen Sie Sigi Obergräfenkämper und Uwe Altschnor weiter zum Thema Dokumentarfilm Eine andere Freiheit, in dem es um Impfung von Kindern und Jugendlichen geht und um einige gesellschaftspolitische Themen.
Was die Medien halt schon so machen, ist sehr viel Panik und das ist halt immer die lauteste Stimme. Und dann auch Medien emotionalisieren, oder sie emotionalisieren sehr gerne, aber nicht immer. Also das Corona-Thema wird in allen Facetten und einfühlsamen Reportagen über den Kontaktverfolger und die Intensivpflegerin und den Long-Covid-Patienten, da gibt es immer die einfühlsamen Reportagen, die so unglaublich so den heldenhaften Kampf mir emotionalisieren. Und so die massiven Schäden, die dieser Lockdown macht, die sehe ich in den Medien eigentlich irgendwie gar nicht, sondern eher, oder wenn, dann eher halt so hier Prozentanstieg und nüchterne Zahlen werden referiert. Und das spielt schon eine erhebliche Rolle, glaube ich. Und was Zeitungen ja auch eigentlich, das schärfste Schwert der Medien ist ja so der schneidende Leitartikel, der sagt, liebe Politik, was soll der Scheiß? Habt ihr eigentlich noch alle in jeder großen Krise, in jeder Lage, in der es um Entscheidungen ging, wurde dieser Meinungskampf immer erbittert geführt in den Leitmedien. So, und dieser schneidende Leitartikel, das ist alles komplett falsch, den gibt's hinter Springers Bezahlschranke, ab und zu mal in der NZZ. Und ansonsten ist der halt komplett abgewandert in diese sogenannten Alternativmedien, die natürlich von den etablierten Medien dann irgendwie bekämpft werden, als wäre es der Satan persönlich. Also es ist dann so ein Reitschuster, mit den Namen darf man nicht nennen, weil der ganz schlimm ist und vollkommen unseriös und eigentlich ein Nazi und so. Wo ich bei all diesen Dingen sagen muss, Leute, ruhig Blut. So einfach ist es nicht. Also wenn große Teile der Bevölkerung sich hier in dem, was sie denken und fühlen, ihr eigenes Weltbild, ihr eigenes Welterlebnis nicht mehr widergespiegelt fühlen, dann stimmt da was nicht. Und das, glaube ich, liegt grundlegend daran, dass das grundlegende Narrativ, womit haben wir es eigentlich zu tun hier bei Corona? Es ist ja das, was uns am Anfang März, April 2020 erzählt wurde, nämlich das ist für die allermeisten Leute sehr, sehr harmlos, aber Einzelne kann es halt wirklich schwer treffen, fast alle davon alt, aber einige auch jünger. Deswegen müssen wir gucken, dass die Intensivstationen nicht zu voll werden, aber im Prinzip ist es, wenn du es hast, harmlos und so. Dieses Narrativ wurde ja eigentlich nie einkassiert.
Warum haben nicht viele Journalisten zum Beispiel ich hätte eine ständige Replik eingestellt, was gibt's in Schweden? Ja? Kein Schwein, das steht, die hätten am liebsten Schweden aus dem europäischen Verband herausgeschnitten, dass es nicht mehr vorhanden ist. Ist verrückt, ja. Eigentlich ist die Aufgabe der Medien, die Wahrheit zu sagen. Und dann hätten sie die Regierungen davon abhalten müssen, diesen absolut falschen Weg zu gehen. Ja. Er bringt ja nichts. Ja. Aber sie haben sie noch bestärkt. Und wenn Sie heute noch lesen, wie mit welcher Begeisterung da einige erklären, dass diese Lockdowns, die bringen. Bis jetzt gibt es keinen Nachweis, dass ein Lockdown einen Erfolg hat.
Uwe, wenn ich jetzt diese beiden Meinungen oder O-Töne von zwei Medienkennern zugehört habe, dann stellt sich mir ja eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft nur noch von sogenannten Mainstream-Medien gesteuert wird und finde ab und zu Alternativen zu diesen Aussagen, die in den Mainstream-Medien getroffen werden. Warum haben diese Medien so eine Macht und lassen keine anderen Meinungen zu, beziehungsweise kommt der Gedanke auf, wer könnte diese Dinge steuern? Ich erlebe also eine Zeit, die ich also als für mich persönlich als sehr ungesund empfinde und wo ich den Eindruck habe, wenn ich eine andere Meinung habe, dann werde ich gleich doof angeguckt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine Erklärung für oder kannst mir da weiterhelfen bei meinen Gedanken.
Sigi, das ist eine schwere Frage zum Abschluss dieser Sendung. Was hier insbesondere der Helmut Thoma angesprochen hat, ist ja tatsächlich eine berechtigte Frage, die sich viele Menschen stellen. Die Presse, die Medien haben ein Selbstverständnis, dass sie sich als vierte Gewalt im Staat selbst bezeichnet haben. Hans-Joachim Friedrichs, ein ganz, ganz wahrscheinlich der bekannteste und größte Name im Journalismus in Deutschland in den letzten 40 Jahren vielleicht, hat gesagt, man darf sich als Journalist nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Das heißt, man muss hinterfragen, man muss hinter die Kulissen gucken, man muss diejenigen, die Macht haben, die politische Macht, die Gestaltungsmacht, kontrollieren, hinterfragen, sie herausfordern. Das alles hat ja nicht stattgefunden, sondern stattdessen erleben wir, und das ist etwas, was du ja auch jetzt mit deinen Worten, glaube ich, wiedergegeben hast, Frustration darüber, dass aus den Medien sogar noch verstärkt wird, dass Ängste geschürt werden. Wir erinnern uns an die Bergamo-Bilder, wo jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, die waren auch aus dem Zusammenhang gerissen. Erstens war es eine Zufallsaufnahme eines einzelnen Bewohners, der auch selber nur gesehen hat, Mensch, da stehen auf einmal 10 Laster, und es wurden diese Laster aber in einer Art und Weise gezeigt, als sei das ein noch viel längerer Zug. Diese Laster waren bestellt worden, die waren bestellt worden, um tatsächlich Leichname in Krematorien zu bringen, beziehungsweise bis zur Kremierung dann auch unterzubringen, weil das etwas ist, was in Italien die Ausnahme ist, und deswegen waren da die Kapazitäten erschöpft, und da hat man dann das Militär mit hinzugezogen, auch weil eben die Bestatter diese Kapazitäten nicht hatten. Aber es war eben nicht das, wie es uns verkauft wurde, die massenhafte Überflutung dort, sondern es war eine relative Spitze, die sie in früheren Jahren auch gegeben hatte in Grippezeiten. Nur damals gab es diesen Aspekt nicht, dass sie kremiert werden mussten, wofür es auch heute letztendlich keinen Grund gibt, da das Virus sich nicht über andere Weise als über die Tröpfcheninfektion dann überträgt, also über Aerosole. Und das heißt, ein Toter ist da nicht mehr in dem Sinne so problematisch, dass er in der verbrannt werden müsste. Das waren also Anordnungen, die einen zusätzlichen Druck erzeugt haben. Und das zusammen hat dann dazu geführt, dass es dieses Bild und diese Geschichte gab. Diese Geschichte hätte man aber spätestens jetzt deutlich aufarbeiten, hinterfragen müssen und dazu eben selbstkritisch auch sich vor die eigene Publikum, vor das eigene Publikum zu stellen. Das ist nicht geschehen. Und das ist die eigentliche Kritik. Die Medien nehmen ihre Aufgabe hier nicht wahr. Wir sind auch Teil der Medien. Wir sind Bürgerfunker. Wir sind aber ebenfalls ans Mediengesetz gebunden. Wir müssen sorgfältig recherchieren. Und diese Sorgfalt, das ist das, was ja Herr Thoma zum Ausdruck gebracht hat, die wird nicht angewandt. Und das ist ein Ding, das muss man einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen. Das hat tatsächlich weitreichende Konsequenzen, weil wir nach wie vor unter einem Zustand von ja fast massenhypnotischer und Massenpanik glauben, dass wir es hier mit einem viel, viel schwereren Sachverhalt zu tun haben. So bedauerlich der auch ansonsten sein mag, ist es. Es ist ein ernstes Virus, was eigene Charakteristiken hat, aber es ist etwas, was in keiner Weise so dramatisch ist. Dazu ist eben auch das Beispiel Schweden, was Thoma ja erwähnt, nochmal ein Zeichen. Die Schweden haben es ganz anders gemacht, und es ist der Beweis, dass es nicht so alternativlos war, wie wir es hier bei uns haben sagen lassen, durch die Politik und durch die Behörden und von den Medien auch noch wiederum zu verstärken. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Versagen, das muss man einfach so sehen.
Wir hören jetzt noch einen Musiktitel, und zwar Paranoid von Black Sabbath.
Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, die 57 Minuten, die letzten 57 Minuten, für die mein Kollege Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper-Sente, verantwortlich sind, sind wie im Flug vergangen.
Gesundheit, Senior.
Sie hören uns wieder am 15. Oktober 2021. Aber bevor wir uns von Ihnen verabschieden, noch ein Dankeschön an unsere Kollegen von ORS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes. Ciao, ciao, ciao. Und ein besonderer Dank an Frank Paul für die Bereitstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung.
Gesundheit.
Frank, ohne dich wären wir aufgeschmissen.
Gesundheit, amigo.
Vielen Dank, liebe Zuhörer, für Ihr Interesse und bis zum 15.10.2021, wenn Sie mögen.
Gesundheit, ja, hör dich.
Auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Das war unsere Besprechung des Films Eine andere Freiheit. Diesen Film können Sie frei verfügbar auf YouTube sehen. Der Kanal, in dem das läuft, heißt Schutzfilm. Der Titel des Films Eine andere Freiheit, der Film.
Gesundheit!
Bitte denken Sie auch daran, uns auf Social Media weiter zu empfehlen. Wir sind auf SoundCloud, wir sind auf iTunes, wir sind auf Spotify. Schreiben Sie uns eine Bewertung, das hilft anderen, diese Sendung zu finden. Und bleiben Sie uns treu. Es ist uns eine große Freude. Bis bald.
God bless you.